Folge 109, heute von der Judo-Pressekonferenz in Wien mit Aaron Farah, Magdalena Krisakova, Head Coach Yvonne Snebönisch und Shamil Bochashvili. Anlässlich der gerade stattfindenden Judo-Weltmeisterschaft in Doha vom 7. bis zum 13. Mai. Herzlich willkommen beim Unschlagbar Ehrlich Podcast. Aaron Farah.
Hallo, freut mich sehr.
Mich freut's auch. Wir sind da, weil ihr bald zur WM fahren wird's. Und heute müsst ihr in die Medien ein paar Fragen beantworten.
Ja, also ich freue mich eigentlich sehr immer über diese Medientage und schätze das Interesse daran.
Ja. Das stimmt, das Interesse an dir ist auch ziemlich groß, vor allem halt auch noch deinen letzten Erfolg in Antalya. Du hast Gold gewonnen beim Grand Slam bis 100 Kilogramm. Ist das bis jetzt dein bester, größter Erfolg?
Bei den Senioren auf alle Fälle. Also Junioren war ich mal Europameister, das war bis dahin eigentlich ein unschlagbarer Erfolg. Aber ich würde Antalya gar nicht so als meinen größten Erfolg, also offiziell ist es mein größter Erfolg, weil ich natürlich gewonnen habe, aber die zwei Wochen davor in Taschkent, wo ich Zweiter wurde, haben mir emotional und für alles viel mehr bedeutet, weil es eben eine sehr lange Durchstrecke war. Und also würde ich fast eigentlich den Taschkent Zweiten als größten und als schönsten Erfolg für mich verbuchen.
Und das schönste Erlebnis im Judo für dich?
Boah, von allen möglichen Sachen.
Du kannst da drei nennen.
Okay, wenn ich drei nennen soll, dann nenne ich auf jeden Fall natürlich den U21 Europameister, aber der ist jetzt auch schon wieder, der ist jetzt 7 Jahre her, also schon Ewigkeiten her, aber das ist natürlich was ganz Besonderes, wenn man so einen Titel hat damals. Und dann, was war auch noch schön? Schön war natürlich auch, wo ich dann 2017 noch U21 war und dann die European Open gewonnen habe, zwei hintereinander. Das war auch ein sehr, sehr schöner Moment für mich. Das wurde mir aber auch dann zum Verhängnis leider, weil dann habe ich gedacht, ja okay, Training und so muss nicht so sein. Und das hat sich dann sehr lange gestreckt und dann natürlich auf jeden Fall Taschkent, dieser zweite Platz. Wie gesagt, der hat mir sehr viel bedeutet. Und ja, Antalya habe ich gewonnen. Das war auch, wie gesagt, krankes Gefühl, aber vom emotionalen Wert her war der zweite in Taschkent für mich viel, viel bedeutender.
Wieso hast du gedacht, okay, du hast es geschafft, du brauchst nicht mehr so viel zu trainieren? Das ist doch der größte Fehler, den man machen kann als Sportler.
Ja,
und es geht nie auf.
Ja, das habe ich auch gedacht. Also da bin ich aber erst sehr spät drauf gekommen. Ich weiß nicht, ich habe immer gesagt, wenn einer zu mir gesagt hat, ja, du musst laufen gehen oder du musst das, habe ich gesagt, so, ich bin der eine aus den 10.000, ich brauche das nicht, habe ich gesagt, so. Spoiler, funktioniert nicht, lass es bleiben, geht's fleißig trainieren. Und ja, wie gesagt, das war ein sehr großer Fehler und das hat mich sehr, sehr viele Jahre gekostet, wo was unnötig war einfach, weil es hätte hoffentlich vielleicht auch schon früher so sein können wie jetzt.
Vor allem Sport ist das Ehrlichste der Welt. Wenn du nicht trainierst, man sieht's. Wenn du viel trainierst, man sieht's. Du kriegst immer das, was du reinsteckst eigentlich.
Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, das war halt davor. Ja, ich war jung, dann war ich erfolgreich, dann war ich halt der Coole bei der Junioren World Tour und solche Sachen. Und ja, dann habe ich halt gedacht, so, ich brauch's nicht. Und ja, das hat man auch körperlich gesehen. Ich wurde schwammig und dick und hatte keine guten Kraftwerte, keine guten Laufwerte. Und ja, jetzt habe ich mich voll reingehauen und das hat sich alles extrem verbessert. Weil, wie gesagt, wenn das Niveau von unten startet, dann hat man viel, viel Weg nach oben. Und ja, jetzt gerade bin ich auf einem sehr guten Trainingsweg.
Wie geht's deiner Familie dabei? Schauen die da ORF Sport Plus jedes Mal, wenn du bei einem Wettkampf bist?
Meine Mutter schaut Judo seit ich ganz klein bin immer. Also auch wenn ich nicht auf den Turnieren bin, verfolgt sie das im Internet und schaut sich alle an und dann... Ich liebe es, dass sie so motiviert ist in dieser Sportart, aber ich finde es auch sehr nervig, weil dann schaut sie sich andere Leute an und sagt, warum trainierst du nicht so wie der Mikita Swiri zum Beispiel? Oder warum machst du das nicht so und so? Und dann sagst du, Alter, nerv mich nicht. Aber ja, die Unterstützung von meiner Familie ist sehr groß und die schauen auch immer, dass alles passt und ernährungsmäßig alles passt. Meine Mutter hängt sich da voll rein und so. Deswegen bin ich da auch sehr dankbar dafür, dass die diesen Sport noch mehr lieben als ich, würde ich sogar sagen.
Wie bist du überhaupt zum Sport gekommen?
Ich war klein und ich hatte einen sehr großen Bewegungsdrang. Ich musste mich immer bewegen, das. Und so. Ich hatte viel, sagen wir mal, zu viel Energie für die Schule und so. Und da musste ich immer davor, im Kindergarten, sagt meine Mutter, musste ich immer davor eine Stunde spielen gehen, damit ich gruppentauglich war und solche Sachen. Und dann hätte ich eigentlich Boxen anfangen sollen. Und dann hat mein Vater davor noch gesagt, so, ja, schau mal, Judo Club Wimpassing, die haben gerade irgendeinen Erfolg gefeiert, keine Ahnung. Und dann war ich dort, das hat mir vom ersten Moment an direkt voll taugt. Und so ist das dann entstanden, dass ich Judo gemacht habe.
Leute auf die Matte hauen.
Ja, genau, also ich weiß nicht, damals hat es angefangen mit Bodenkämpfen und ich habe direkt wieder abgewürgt und das fand ich so cool, dass ich dann einfach immer weitermachen wollte.
Du hast schon erwähnt, du hast das Kind sehr oft im Bewegungsraum gehen müssen im Kindergarten, um gruppentauglich zu werden. Wie viel hat sich seit damals verändert? Brauchst du jetzt mehr Minuten, weniger Minuten im Gruppenraum?
Jetzt gerade bin ich eher der motiviert werden muss, dass er sich bewegt. Also Krafttraining liebe ich. Ich mag das voll gerne, weil du siehst einfach, wenn du da alles reinhast, direkt diesen Effekt, wo man sagt, ja okay, jetzt wirst du breiter, jetzt wirst du stärker und so, und das zahlt mich halt voll. Jetzt laufen gehen und solche Sachen, das ist nicht so meins, keine Ahnung, vielleicht weil ich ein Schwergewichtler bin, wir mögen das, glaube ich, an sich nicht so gerne. Aber ja, muss halt sein. Wie gesagt, das muss halt einfach sein, ja.
Da ist dann Rudern vielleicht eine gute Alternative.
Ja, genau, das habe ich jetzt eben für mich entdeckt, das mache ich jetzt auch viel Rudern. Radfahren ist für mich grauenhaft, Ergometerfahren, das ist das Schlimmste, was es gibt. Und laufen draußen, ja, wenn man zu zweit, zu dritt ist, dann geht's schon, wenn man eine gute Partie ist.
In einigen Artikeln über die ist auch gestanden, du bist Trainingsweltmeister. Gehst du jetzt nach so einem Grand Slam-Erfolg vielleicht ein bisschen anders in die WM rein?
Ja, der Trainingsweltmeister, der verfolgt mich jetzt. Keine Ahnung, das ist jetzt schon lange.
Ja, ich kann mal eigentlich streichen nach all dem, was du uns davor erzählt hast.
Ja, stimmt, ja, eigentlich schon, aber wie gesagt, im Training war es halt immer so, ich konnte rangehen, habe eigentlich die besten Leute der Welt immer missbraucht, wenn man das so sagen will. Ich weiß nicht, welcher Podcast überwältigt, aber ja, ich habe die halt immer wirklich, wirklich sehr oft geworfen und keiner konnte mich werfen und dann im Turnier ist das auf einmal alles weg gewesen, wie als wäre ich so ein Vollfisch, der einfach nichts mehr kann. Und ja, das hat sich jetzt eigentlich gut verändert und ich hoffe, dass das so bleibt und dass ich weiter die Leute so herumschupfe im Training.
Du bist bekannt als Ippon-Werfer. Für alle da draußen, die keine Ahnung haben vom Judo, ich bin also jemand, ich schwimme ein bisschen im Judo. Was ist das? Was macht man da?
Ippon-Werfen ist, wenn du den Kampf aber vorzeitig beendest. Der Kampf dauert eigentlich 4 Minuten. Ich hatte in den letzten 2 Turnieren hatte ich 10 Kämpfe und habe, glaube ich, insgesamt gekämpft 8 Minuten. Das heißt, ich habe die meisten Kämpfe in den ersten 20, 30 Sekunden beendet und deswegen bin ich auch, wenn ich das so sagen darf, der coolste Judoka überhaupt. Na, Spaß beiseite auf jeden Fall. Das heißt, wenn du den Kampf aber vorzeitig beendest.
Okay. Hörst du davor irgendwie gern so irgendeine coole Musik, um ein bisschen gepusht zu werden?
Nein, ich höre eigentlich gar keine Musik. Ich lege mein Handy weg. Konzentriere mich nur auf meinen Kampf, auf meinen nächsten Gegner. Ich meine, ich weiß meistens nicht, wer kommt, wenn ich das los nicht habe, aber ich fokussiere mich einfach, bete viel und schaue, dass ich das gut rüberbringe.
Christ, oder?
Ja. Ja, Christ.
Deswegen der Name Aaron?
Das kann sein, ich glaube schon. Es war so, meine Mutter durfte den Namen für meine Schwester aussuchen, mein Vater für mich und er hat sich für Aaron entschieden und ich bin eigentlich recht zufrieden mit dem Namen.
Das ist ein schöner Name. Wenn ich richtig informiert bin, dann bist du noch beim Heeressport?
Ja, genau. Also letztes Jahr wäre ich eigentlich rausgeflogen. Das war.
Dann hast du wieder mit Training angefangen.
Ja, genau. Also ich hatte dann die Phase, ich wollte Pluser werden, unbedingt. Das ist mein Traum, seit ich klein bin.
Was wolltest du werden?
Ich wollte über 100 kämpfen. Also das ist die Gewichtsklasse, alles über 100 Kilo. Das war mein Traum. Das ist dann nicht ganz so aufgegangen. Ich wurde in meinem zweiten Kampf bewusstlos geworfen. Dann war eigentlich meine Karriere quasi vorbei. Und dann hat die Yvonne gesagt, ja, okay, letztes Turnier Madrid. Es sind 5 Leute. Einer bleibt, wird verlängert beim Heeressport. Und das Turnier habe ich gewonnen. Und ja, es ist dann so passiert, dass ich dann drin geblieben bin und weiter Judo ausüben darf, professionell.
Wahnsinn, Glück gehabt. Ich habe aber auch gesehen, du hast, glaube ich, eine Masseurausbildung gemacht. Stimmt das, im Betrieb von deinen Eltern?
Ja, genau. Mein Vater ist Masseur, selbstständig, hat seinen eigenen Betrieb. An dieser Stelle mache ich eine kleine Werbung für meinen Vater. Massagefahrer Bad Erlach, kommt vorbei, bester Mann. Ja, und da bin ich auch Masseur. Der hat mich dort unterstützt, weil Schule war nicht ganz so mein Ding. Und ich durfte dann dort die Massageausbildung machen und habe frei bekommen für Trainingslager und Trainings und Turniere und solche Sachen. Das war auch mit der Schule ganz gut. Die hat mich da auch sehr gut unterstützt. Und ja, jetzt bin ich ausgebildeter Masseur.
Ich überlege gerade, welche Massage schlimmer ist. Eine von dir oder eine von so einer Thai-Frau?
Ich bin beste Masseur überhaupt. Ich kann das gut. Und ja, vermutlich werde ich dann als Masseur enden.
Okay, ne, ist ja nicht so schlecht.
Ja, ist ein sehr, sehr guter Beruf, man hilft Menschen und ich glaube, dass das sehr schön ist.
Genau, also zurückgeben ist eh das Wichtigste auf der ganzen Welt, eigentlich so im Leben.
Ja, auf jeden Fall, das glaube ich auch.
Ich habe ein Bild gesehen von dir mit MMA-Amateur-Handschuhen. Peilst du da gerade eine zweite Karriere noch an? bevor es zum Masseur wird?
Ja, die haben mich auch sehr, sehr dabei unterstützt. Also ich bin dorthin gegangen, Bad Füßlau, Austrian MMA Academy. Wirklich, wirklich nette Leute, wirklich gutes Training, sehr professionell, bringen viel Spaß rein. Und das, glaube ich, hat mich auch auf diesen Weg gebracht, wo ich jetzt gerade bin, weil es einfach wirklich eine gute Zeit ist, jedes Training gut ist. Und ja, auf jeden Fall peile ich eine zweite Karriere an, auf jeden Fall. Ich glaube, jeder Judoka träumt davon, dass man sagt, ja, passt, wir gehen bald UFC. Aber das ist jetzt mit Judo ist das schwierig, weil wenn du Judo-Profi bist und dann einen MMA-Kampf hast, dann sperren sie dich für die World Tour. Das heißt, es wird jetzt gerade nur bei Training bleiben und hoffentlich habe ich dann noch die Eier, dass ich mich dann in den Käfig traue und dort kämpfe. Aber ich glaube, dass das eigentlich passen sollte. Mal schauen.
Aber du weißt dort eh, es geht dort am Boden weiter.
Ja, ich bin an diesem Skill muss ich noch arbeiten. Ja, ich bin jetzt gerade am Werfen, aber ich habe vor, dass ich bei MMA die Leute so hart werfe, dass sie bewusstlos werden.
Vielleicht kannst du mal mit dem Alex Rakic trainieren. Der ist dann eh in deiner Gewichtsklasse.
Ja, mit Rakic würde ich wirklich, wirklich gern trainieren. Einfach nur mal schauen, wie das ist, mit so einem richtigen Vollprofi zu trainieren, der sich da voll auskennt und der auch schon so viel erreicht hat. Das würde mich eigentlich extrem zahlen. Wenn ihr Kontakt zu ihm habt, dann wäre es cool, wenn ihr das aufbauen würdet.
Das ist kein Thema, das machen wir gern.
Ja, sehr, das freut mich.
Er ist gerade eh wieder am Fit werden und er kann sogar schon wieder ringen.
Ringen würde ich gerne mit ihm boxen. Mal schauen, mein Boxen ist sehr, sehr ausbaufähig, würde ich sagen. Aber ich mache es gerne und vielleicht können wir uns da gegenseitig helfen. Das wäre ein Ziel von mir, dass wir da sagen, okay, vielleicht könnte man Trainingspartner werden, hoffentlich.
Ich finde es cool, dass du MMA-Karriere nicht ausschließt. Hast du einen Lieblings-MMA-Kämpfer?
Ich liebe Islam Makhachev, den mache ich extrem gerne, überhaupt die ganzen Dagestaner, Khabib natürlich auch. Conor McGregor ist nicht so mein Fall, den mag ich nicht so gerne. Ich habe mich extrem gefreut, wie der Khabib ihn abmontiert hat. Aber ja, dann natürlich noch der Rakic, den finde ich extrem cool. Pereira finde ich auch übertrieben cool. Aber so gut kenne ich mich jetzt auch noch nicht aus. Also wie gesagt, das ist meistens in der Früh und ich bin relativ geizig dafür, dass ich bezahle. Deswegen schaue ich meistens nur Zusammenfassungen.
Hast du denn zufällig den Kampf gesehen von Makhachev?
Nein, leider nicht. Habe ich nicht gesehen.
Ich schneid's raus.
Ja, sehr gut.
Am 7. Mai kämpft Sterling gegen Cejudo in der UFC.
7. Mai, na, werde ich vermutlich verpassen. Ich werde schauen, dass ich früh schlafen gehe, immer, damit ich mich auf die WM vorbereite. Wie gesagt, das ist halt jetzt nach der WM, nach Linz, werde ich mich da wieder mehr reinhängen und schauen, dass ich da bisschen mein Wissen verbessere, damit ich nicht dastehe wie ein Clown dann, wenn es soweit ist.
Super, dann wirst du Wissen aufbauen, das nächste Mal reden wir wieder drüber und viel Erfolg bei der WM.
Dankeschön.
Ich sitze jetzt gerade da mit der Magdalena Krischakova. Wir haben gerade davor noch deinen Nachnamen geübt. Ist nicht so leicht.
Sehr gut ausgesprochen, aber.
Warte, das darfst du gleich nochmal sagen.
Ist sehr gut ausgesprochen jetzt.
Dankeschön. Woher kommt der Name eigentlich?
Aus der Slowakei. Also ich bin in der Slowakei geboren und wie ich 5 war, sind wir, also meine Eltern und wir Kinder sind nach Österreich gezogen. Also eigentlich Slowakei.
Einfach so nach Österreich? Hat der Familie da irgendwie einen neuen Job gefunden oder irgend sowas? Oder war das immer ein Ziel von euch, daher zu ziehen?
Genau, mein Papa hat damals einen Job bekommen und dann sind wir, am Anfang ist er immer hin und her gependelt aus Bratislava, aber dann hat meine Mama irgendwie gesagt, okay, genug ist genug, mit 3 Kindern alleine die ganze Woche zu Hause sein ist nicht mehr okay und dann sind wir alle mit nachgezogen.
Wobei die Stunde nach Bratislava ist teilweise fast gleich wie in Wien hin und her pendeln.
Das stimmt. Aber er ist halt immer nur am Wochenende nach Hause gekommen und dann ist das natürlich ein bisschen schwierig für die Mama gewesen mit 3 Kindern.
Und das heißt, deine Mama hat die dann einfach ins Schuljahr gesteckt, damit es ein bisschen ruhiger wird daheim?
Ja, so ungefähr. Wie wir dann in der Volksschule waren, haben meine Eltern gesagt, wir müssen uns für den Nachmittag irgendeine Sportart aussuchen, dass wir halt irgendwas machen. Und in der Volksschule, wo ich war, da ist das angeboten worden, da war Judo dort und dann, ich war ihm zu einfallslos oder zu faul, um irgendwas Neues, anderes zu suchen. Ich habe gesagt, okay, mache ich halt Judo und dann bin ich irgendwie dabei geblieben.
Stimmt, du hast das, glaube ich, jahrelang eher nicht halbherzig, aber mehr so zum Spaß gemacht, oder?
Ja, voll, das habe ich, glaube ich, eh schon in sehr vielen Interviews gesagt. Also am Anfang war es eh okay und dann es war halt Zeitvertreib und es war nie so dieses, oh mein Gott, ich muss Judo machen, weil das ist die beste Sportart der Welt, aber dann, und wie ich mit 13, 14 war das halt auch immer noch so, ja, keine Ahnung, bin ich halt dabei, aufhören will ich auch nicht, weil es geht eh halbwegs und erst wie ich dann, ich glaube so 15, 16 war, hat mich mein Trainer auf so Kadettenturniere mitgenommen und da war ich gar nicht so schlecht und dann habe ich mir gedacht, okay, vielleicht ist das ja eh eine irgendeine Karriere, die man sich vorstellen könnte.
Hat Spaß gemacht, bist geblieben.
Ja, genau. Dann irgendwann hat es endlich Spaß gemacht. Und man dachte, okay, dann habe ich mich sogar freiwillig entschieden, dass ich dann das wirklich mache und professionell angehe.
Ich nehme an, das ist so ähnlich wie bei Brazilian Jiu-Jitsu, wo du ein paar Jahre brauchst, bis es wirklich Spaß macht, weil es einfach nur Sache ist, am Anfang so viel zu lernen.
Ja, ich glaube, also bei Kindertrainings ist es wird eh alles sehr spielerisch beigebracht und da kriegt man gar nicht so mit, dass man wirklich was lernt. Wenn man es, glaube ich, als Erwachsener anfängt, Judo zu machen, dann ist es, glaube ich, ein bisschen zacher der Anfang. Aber als Kind kriegt man das eh nicht mit. Aber irgendwie, es war einfach, ich weiß nicht warum, es war okay, aber es war jetzt nicht das Allerlustigste. Mein Trainer war immer sehr streng, vielleicht deswegen. Aber es hat mich weitergebracht.
Stimmt, weitergebracht in dem Sinne Vize-Europameisterin von 2020 und das ist jetzt deine fünfte WM. Kannst du dich nur an deine erste erinnern?
Ich glaube, 2017 war das die erste. Ja, kann ich. Ja, die war in Budapest und damals ist eigentlich gar nicht so schlecht gelaufen. Ich glaube, zwei Kämpfe gewonnen und dann gegen die damalige Olympiasiegerin verloren. Aber eigentlich sehr knapp. Also es war damals schon eine ziemlich starke Leistung für das, wie weit ich war.
Ja. Wird das ein bisschen zur Routine, wenn man da so viel WMs fährt oder ist da immer etwas Neues, was man neu dazu lernt oder sieht?
Es ist immer wieder spannend. Eine WM ist immer größer und aufregender als die anderen Turniere, die wir haben. Vor allem ist es auch immer nur eine Gewichtsklasse am Tag. Also es geht wirklich nur um diese Gewichtsklasse 63 und halt bei den Männern 81 an unserem Wettkampftag. Und da ist die Stimmung schon ein bisschen anders. Es ist jeder ein bisschen angespannter. Zur Routine würde ich nicht sagen, dass es noch schon geworden ist. Auch jetzt dieses Mal, weil ich letztes Jahr war ich nicht bei der WM dabei, weil ich verletzt war eben. Und da ist es dieses Jahr nochmal ein bisschen cooler, dass ich doch mitfahren kann, obwohl meine Leistungen bis jetzt noch nicht ganz so waren dieses Jahr. Da hat mich aber der Trainerstab vertraut darauf, dass das passt. Und das ist eben eigentlich sehr, sehr schön.
Und die wissen es ja fast am besten, außer die Sportlerin.
Hoffentlich, ja.
Ist das eine der größten WMs, wo du bis jetzt warst? Weil ich habe gelesen, 670 Judoka aus 99 Nationen sind da dabei in Doha. Das ist schon viel.
Ja, ich glaube damals in Tokio 2019, glaube ich, waren noch ein paar mehr Nationen. Aber so genau schaue ich mir das eigentlich nie an. Also ich habe keine Ahnung. Aber sie sind immer ungefähr gleich groß. Und ich schaue mir dann auch, was sind das vielleicht, 40 Starter in meiner Gewichtsklasse ungefähr. Aber genau, also da die Größe ist jetzt nicht so das, was einem beeindruckt, weil man kämpft ja eh nicht gegen jeden, sondern höchstens gegen 5, 6 Leute. Also im besten Fall gegen so circa 6 Leute. Das reicht dann eh.
Wie schaut das so der Alltag aus? Also wenn man da ankommt, wie läuft das ab? Wann ist das Event genau? Wie viel Tag kommt man früher an?
Wir kommen meistens so ungefähr 2 Tage vor Abfrage an. Und die Abfrage ist am Vorabend zum Wettkampf. Und bis dorthin, also wir haben jetzt in Österreich haben wir halt die eigentliche Vorbereitung und wenn man dann schon vor Ort ist, dann macht man nicht mehr sehr viel. Da macht man nur noch so ein kurzes Training am Tag, dass man ein bisschen dass man fresh bleibt und ein bisschen noch das Gewicht unter Kontrolle hat. Und dann eben am Vorabend ist die Abwaage und am nächsten Tag geht's dann gescheit los.
Ja. Wie viel kann man sich da reinstopfen nach der Abwaage?
Man muss eh aufpassen. Also man darf nicht zu viel, weil sonst geht's einem auch nicht so gut. Also jeder hat da seine eigenen Strategien, wie er sich wieder, also Refueling Plan. Kommt auch natürlich drauf an, wie viel man Gewicht verliert vorher. Es gibt halt manche, die machen überhaupt keinen Weight Cut, da ist es nicht so spannend, aber ich muss ein bisschen Gewicht verlieren vorher die letzten 1,5, 2 Tage und dann ist halt dieses Refueling eh recht wichtig und da gibt es aber genau einen Plan, wie ich das mache und dass das halbwegs hinhaut.
Kameki.
Na, das eher nicht, das ist eher viel, viel gute Kohlenhydrate, einfache Kohlenhydrate und ein bisschen Protein und viel Wasser.
Das glaube ich. Was war so dein schönstes Judo-Erlebnis bislang?
Ich glaube, das wirklich Schönste war der Vize-Europameistertitel 2020. Das war damals unglaublich. Da war eben direkt, das war das erste Turnier, das zweite Turnier nach dem Lockdown. Und da hat keiner gewusst, okay, wie sind die Leute drauf, wie sind sie nicht drauf, weil alle haben nur so halber trainiert oder nicht trainiert oder eigentlich haben eh alle gescheit trainiert, das hat keiner so richtig gewusst. Und da aus dem rauszukommen und mit einer Silbermedaille von dort heimfahren, war wirklich schön.
Zeigt auch, dass wir vielleicht in Österreich ein bisschen einen Vorteil gehabt haben mit viel Natur. Man hat rausgehen können, man hat ein bisschen trainieren können als in andere Städte wahrscheinlich.
Voll. Wir haben nämlich auch eigentlich im Vergleich zu anderen Nationen, glaube ich, ziemlich früh mit Schule anfangen dürfen. Und das hat sicher einen Vorteil gebracht in der Hinsicht. Und irgendwie, man war durch den Lockdown, war man ein bisschen, es wurde alles für uns zumindest halt entschleunigt, wenn man dann, ich weiß nicht, 3, 4 Monate, 5 Monate nur zu Hause waren und nicht wie sonst immer halt durch die Weltgeschichte herumfahren. Und das war richtig angenehm und hat man sich halt auf das konzentriert, was wirklich wichtig war, und das hat dann wirklich funktioniert am Ende. Das war richtig cool.
Für mich war es eine schöne Zeit, dass es so ruhig war.
Ach ja, es hört sich immer so blöd an, weil da haben Leute in der Zeit Unglaubliches leisten müssen, aber für mich ist immer, wenn ich da zurückdenke, war so angenehm und entspannend, und dann war halt 1-2 Mal in Quarantäne, aber ich habe nie Corona gehabt, von dem her war das für mich, ja, eigentlich sehr angenehm und sehr entspannend.
Es war so fein, weil man hat nirgends hingehen müssen und du hast gewusst, du brauchst nicht einmal eine Ausrede.
Ja, voll. Keine Ausrede, ich hatte Kontakt mit wem, ich bleibe lieber zu Hause.
Das war schon echt arg. Naja, wie ist der Zeit jetzt? Was machst du jetzt alles? Ich weiß, du studierst. Was studierst du da?
Ich studiere in Linz an der JKU Medical Engineering seit jetzt, glaube ich, 3 Semestern. Oder eigentlich seit 4 Semestern, jetzt ein Semester muss ich ein bisschen pausieren, weil ich eben eine Schulterverletzung hatte und genau mit meiner Schreibhand dann nichts schreiben durfte für 6, 7 Wochen. Und das ist mit Mathe-Klausuren ein bisschen schwierig, das irgendwie anders zu machen, als nicht zu schreiben. Da habe ich ein bisschen weniger gemacht. Aber ja, Medical Engineering, genau, schauen wir mal. Ich weiß nicht genau, warum ich mich darauf eingelassen habe. Es ist immer wieder eine Herausforderung, aber langsam aber sicher. Prüfung für Prüfung komme ich ein bisschen weiter.
Ja. Das ist echt arg. Ich habe die Insta-Stories gesehen gestern, ich habe ein bisschen durchgescrollt und habe gedacht, boah, Mathe, das gibt's ja nicht. Wer macht das freiwillig?
Ja. Nein, Mathe, das Mathe ist das Wenigste. Die ganzen technischen Sachen sind das Schwierige, aber ja, es wird schon werden irgendwie.
Ja. Was kann man damit machen oder was ist das so, das, wo du denkst, okay, da könnte ich mich mal reinhauen dann später?
Es ist eigentlich ein extrem breites Feld und unglaublich interessant, weil das geht von so Robotics und eben Medizingeräteherstellung und bildgebende Verfahren und so weiter. Das ist extrem breit und ja, ganz genau, was ich dann damit anfangen werde, weiß ich noch nicht, aber ich bis jetzt finde ich einfach nur das Thema extrem spannend und ich glaube mit sehr viel Zukunftspotenzial, also etwas, was man in Zukunft auch brauchen wird und wo man auch Fachkräfte brauchen wird, und ich glaube eben als Frau in einem technischen Beruf hat man es dann vielleicht auch ein bisschen leichter, wenn man es dann mal kann.
Wenn man es kann, auf jeden Fall.
Ja, voll.
Geht sich das mit dem Training gut aus, mit dem Studium?
Ich mache es halt nicht Vollzeit. Also ich mache so viel, wie es reinpasst und wie viel es mich nicht belastet. Also das Studium steht an erster Stelle. Und wenn es reinpasst, dann mache ich die Prüfung ein. Wenn es nicht reinpasst, dann mache ich es nicht. Wenn ich erst in 4 Jahren fertig werde, dann werde ich in 4 Jahren fertig. Das ist mir eigentlich nicht so wichtig. Ich will einfach nur nebenbei ein bisschen was für den Kopf machen, dass ich auch was anderes zu denken habe und dass ich sehe, dass auch wenn es jetzt im Studium nicht läuft, dann läuft es halt vielleicht im Studium ein bisschen mehr. Und das ist, glaube ich, für jeden wichtig, dass man auch irgendwas anderes macht. Es muss jetzt nicht unbedingt ein Studium sein, aber halt einfach sich mit irgendwas anderem beschäftigt, was nicht 100% Sport ist.
Dann kriegt man auch wieder die Freude an dem Sport.
Genau, dann hat man wenn man dann 3 Tage lang gelernt hat, dann freut man sich endlich, wenn man wieder ins Training gehen darf.
Was bedeutet dir jetzt der Sport eigentlich? Weil wir haben davor schon geredet, das war damals halt mehr so ja, zum Spaß und nicht so ernst und so. Aber jetzt liebst du ja Judo. Was bedeutet dir das jetzt?
Voll, also es ist ungefähr seit ich nach der Matura habe, ich bin zum Bundesheer gekommen und seitdem mache ich es halt Vollzeit. Und es ist, ich kann mir keinen besseren Job auf der Welt vorstellen. Ich arbeite an mir, ich arbeite an meinen Zielen und ich habe zwar Trainer und den Trainerstab, aber es geht immer darum, dass meine Leistung optimiert wird und ich muss jetzt nicht mit Kollegen zusammenarbeiten, mit denen ich nicht klarkomme oder so. Es geht halt eben darum, dass ich zu meinem Ziel komme und das ist schon irgendwie ein ganz spezieller Beruf. Und deswegen muss ich sagen, ich kann mir echt nicht vorstellen, irgendwas Schöneres zu arbeiten. Wir sind überall auf der Welt unterwegs. Wir können Sachen sehen, Kulturen erleben, Freunde auf der ganzen Welt finden. Und das allein ist unglaublich viel wert. Und der Sport an sich ist auch, der Judo an sich ist so vielfältig. Es geht nicht nur darum, der Schnellste zu sein oder die Schnellste zu sein, sondern eben man muss schnellkräftig, man muss Ausdauer haben, man muss Technik haben, man muss Kraft haben. Und die Kombination aus den Sachen, du musst deine Stärke finden, du musst dein Judo irgendwie finden. Man kann nicht sagen, okay, so und so und dann wirst du der beste Judoka der Welt, sondern es muss jeder für sich irgendwie was finden, wie es am besten für ihn funktioniert. Und dann, also das ist irgendwie das Spannende, finde ich.
Wie hart war es dann jetzt im Juni 2022 mit der Schulterverletzung, der OP, der Pause?
Ja, das war nicht so einfach, vor allem es war jetzt keine so... am Anfang haben wir gedacht, die Verletzung ist eh nicht so schlimm und nach 3-4 Monaten bin ich wieder da. Und dann, wie sie es aufgemacht haben und reingeschaut haben, war es eher so, dass sie gemeint haben, okay, wenn wir so 1-2 Wochen länger gewartet hätten, hätte ich eine neue Schulter bekommen. So, ja, dann war die ganze Reha hat sich sicher 4 Monate verlängert und es hat einfach alles, war sehr mühsam und es war, man muss halt wirklich, es klingt so blöd, dieses so klischeehaft, so, ja, man muss halt Geduld haben und so, aber es ist halt wirklich so und es geht so, in so kleinen Schritten was weiter und aber da merkt man, okay, es geht doch was weiter, aber es war wirklich, wirklich eine zache Zeit, weil ich weiß nicht, 4 Monate gar kein Judo gemacht oder vielleicht länger, ich weiß gar nicht mehr und allein was da Kraft verloren geht, Beweglichkeit verloren geht. Man sieht erst, wofür man alles auch im Alltag die Schulter braucht. Die ersten 6 Wochen habe ich die Schulter gar nicht bewegen sollen, dürfen, also ich immer mit so einer Schlinge herum und allein Leibel ausziehen oder Haare binden. Ich hatte da lange Haare, dann war ich mich zum Friseur gegangen, haben mir die Haare schneiden lassen, weil ich mir keinen Zopf binden konnte alleine. Und ich so, okay, das muss ab, weil es war Sommer und es hatte 1000 Grad. So, okay, wird abgeschnitten. das war nicht so, aber also ich wäre okay, auch wenn man eine Karriere macht ohne eine schlimme Verletzung, wäre auch in Ordnung. So wünsche ich jedem Sportler und Respekt vor jedem Sportler, der mehr als eine Reha machen musste, weil das ist wirklich, man kommt an seine Grenzen auch mental und physisch und das ist einfach, ja, muss nicht sein.
Das muss definitiv nicht sein. Ich weiß nicht. Für mich ist es schon schlimm, wenn ich 1 Millimeter meine Haare abschneiden muss. Ich habe es jetzt sehr Zentimeter abgeschnitten. Wie hast du das geschafft? Die waren ja richtig lang.
Ich hatte es früher auch immer schon, also einmal kurz, mal lang und irgendwie, ich habe da nicht so ein Problem mit meiner Frisur ganz zu ändern. Wenn ich zum Friseur gehe, dann muss es immer so eine 100%ige Veränderung sein, von dem her. Ja, nein, das war in Ordnung und ich mag die kurzen Haare fürs Kämpfen auch eigentlich ganz gern, von dem her passt das ganz gut.
Hast du da mental ein bisschen dran gearbeitet, weil du gesagt hast, man muss da mental auch stark sein, um das zu schaffen?
Ja, es war vor allem wichtig, dass man ein gutes Umfeld hat, dass man eben Freunde und Familie im Rücken hat und dass man weiß, es geht jetzt nicht nur um Sport im Leben. Und das war eigentlich, was mich irgendwie am Boden gelassen hat, dass man da irgendwie versucht hat, da die Zeit halt so zu nutzen, weil man war jetzt eh viel da und dann denke ich mir, okay, passt, dann unternehme ich halt viel mit Freunden und Familie. Und ja, also man muss sich schon dann beschäftigen, dass man da nicht durchdreht.
Damit ich nicht durchdrehe, esse ich extrem gern Süßigkeiten.
Ja, ich auch.
Ich habe gesehen, du backst sehr, sehr gerne.
Voll, voll. Backen ist, ja, wenn man immer wieder aufs Gewicht schauen muss, dann kommt da dieser, also zumindest bei mir, ich backe dann immer wieder gern was mir wirklich schmeckt, dass ich, wenn ich schon was Süßes esse, dann ist dann etwas ist, was ich wirklich gern habe.
Das heißt, also bei dir geht es nicht nur ums Backen, um das selber machen, sondern auch ums Essen dann
auch. Ja, natürlich schon auch, also das Essen, aber ich, beim Backen finde ich es eigentlich ganz cool, oder was ich so schön dran finde, ist, wenn man was selbst gebackenes irgendwo hin mitnimmt, dann es freuen sich immer alle Leute so süß. Es ist immer so, oh, das so selbst gemacht. Und dann kommen die Leute zusammen und dann isst man den Kuchen gemeinsam. Das ist eigentlich das Schönste daran.
Wie oft wirst du gebeten, nach dem Training vielleicht was mitzubringen?
Ja, eh immer wieder. immer wieder. Vor allem, wenn dann irgendwie ein Geburtstag ist oder so im Freundeskreis. Ah, Magda, könntest du vielleicht was backen wieder? Die Torten schmecken immer so gut.
Und die schmecken nicht nur gut, die schauen so traumhaft aus. Sie waren besser als jede Konditorin. Wie machst du das? Woher hast du das gelernt?
Alles selber irgendwie. Also ich habe früher mit meiner Mama, also die hat auch oder backt immer noch sehr viel alleine. Und da habe ich als Kind halt auch viel mitgeholfen und öfter was mitgebacken. Und alles einfach nur alleine mit YouTube-Videos oder irgendwelchen Netflix-Backshows. Da ein bisschen Inspiration geholt. Also das ist, ich würde gerne mal irgendwie einen besseren Backkurs machen. Aber dafür ist die Zeit nicht so da. Aber wenn man ein bisschen mehr übt und ein bisschen Geduld hat, dann geht das gut.
Backen kann man im Alter auch noch.
Eben, das geht später auch ein bisschen.
Lieblingstorte oder Lieblingskuchen? Oder was backst du am liebsten?
Boah, Torten backe ich eigentlich voll gern und also so Geburtstagstorten, dass man sie halt irgendwie auf eine Geburtstagsfeier mitbringt. Aber es muss, wenn es für mich selber ist, dann muss immer ein bisschen Schokolade dabei sein oder irgendwie Nutella oder irgendwie sowas, dass es in die Richtung geht.
Damit man es durchgehen lassen kann als gebacken.
Ja, richtig.
Voll. Und danach wieder ins Training. Jetzt verstehe ich, warum viel trainierst.
Genau, damit ich mehr Torte essen kann.
Wie war das Training jetzt wieder in den letzten Wochen und Monaten? Die Schulter wieder 100% fit?
Ja, die Schulter passt jetzt wirklich seit Anfang des Jahres. Geht's wirklich gut. Es wird mit jedem Training besser. Mit jedem Trainingslager komme ich mehr in meine alte Form zurück. Das war eigentlich auch eine ziemliche harte Lektion, weil ich war vor der OP, war ich auf einem wirklich guten Weg, war ich von meinem Judo her extrem, also um einiges besser, als ich früher war. Und dann halt habe ich mir gedacht, okay, ich bin ja auf diesem Niveau geblieben, hoffentlich. Bin ich natürlich nicht. Und dann halt eben die auf internationalen Trainingslagern, wo ich mir gedacht habe, mit Leuten, die ich normalerweise kein Problem habe, hat es einfach nicht funktioniert. Und da halt sich zu erinnern daran, hey, ich mache jetzt vielleicht seit 3-4 Wochen wieder wirkliches Training und nicht so wie die anderen, die haben ein Jahr durchtrainiert. Natürlich bin ich nicht so weit wie die. Und das war ziemlich schwer, sich da nicht mit meinem Ich von vor einem Jahr zu vergleichen, sondern mit dem Ich vor 3 Wochen oder vor 4 Wochen. Und dass ich da eher einen Schritt weiter gekommen bin. Und das habe ich jetzt, glaube ich, mittlerweile gut ablegen können, dass ich mich davon mit dem vergleiche, sondern eher mit dem, hey, vor einer Woche hast du noch das nicht zusammengebracht oder das noch nicht können oder nicht einmal, keine Ahnung, gescheit einen Klimmzug zusammengebracht und jetzt gehen 10. Also eben, man muss sich da ein bisschen erinnern, wo man vor ein paar Wochen noch war und wo man jetzt steht.
Gehst du jetzt vielleicht ein bisschen ohne Druck so ganz gelassen in die WM, weil schauen wir mal, was passiert?
Ja, eben, ich habe jetzt, seit ich wieder angefangen habe zu kämpfen, habe ich jetzt, waren es 4 Turniere, 5 Turniere, habe ich erst einen Kampf gewonnen. Also ich habe jetzt keine riesen Erwartungen, dass ich da unbedingt sofort eine Medaille machen werde. Ich weiß, dass ich jede, die dabei ist, schlagen kann und dass ich das Zeug für eine Medaille habe, das weiß ich. Aber es ist, wenn es passiert, dann passiert es. Wenn nicht, dann weiß ich, ich habe mich zumindest zurückgekämpft, dass ich dabei sein konnte. Und das ist eigentlich das Wichtigste.
Ja. Super, danke schön. Haben wir irgendwas vergessen? Willst du irgendwas mitteilen?
Nein, alles gut, danke.
Super, dann gehen wir ins PK. Danke für die Zeit.
Danke sehr.
Ich stehe jetzt da mit der Cheftrainerin, Yvonne Snier-Bönisch. Gratuliere zur Hochzeit. Jetzt muss ich mich wieder angewöhnen, Snier dazu zu sagen.
Dankeschön.
Schon länger her.
Ja.
Ich komme aus Kärnten und ich weiß nicht, ich sehe immer recht wenig Kärntner Judoka. Wie ist es in Kärnten mit Judo? Gibt es da viel? Gibt es da Nachwuchs oder irgendetwas?
Gibt es auf jeden Fall Nachwuchsbedarf. Fassen wir es kurz. Also nahe aus Kärnten haben wir nicht wirklich im Seniorenbereich welche dabei. Wir haben aber jetzt im ÖHV Talentetage und versuchen gerade in den Landesverbänden, wo wir, sagen wir mal, im Spitzenbereich nicht so viele Leute dabei haben, in den Vereinen Arbeit zu leisten, dass auch aus den kleineren Landesverbänden vielleicht in ein paar Jahren mehr Sportler kommen.
Geht sie da hin, fahrt sie da hin, schaut sie euch das an oder wie läuft das ab?
Wir haben einen Nachwuchskoordinator, Michael Winkler, der da gerade sehr engagiert arbeitet. Ich glaube, letztes Wochenende waren sie in Tirol, haben dort ein Trainingslager abgehalten, zusammen mit Daniel Allersdorfer, einer von unseren Spitzenleuten. Und ja, so laufen die Talentetage ab und die werden in verschiedenen Landesverbänden abgehalten. Und da hofft man einfach, dass der Nachwuchs irgendwo Motivation holt, sieht, Spitzensportler sieht und das Leistungssystem ein bisschen kennenlernt.
Heuer habt ihr schon 3 Grand Slam-Siege einfahren dürfen. Du hast schon erwähnt, 2 Medaillen sind das Ziel, sind die Hoffnung. Ist ein guter Weg? Hast du das Gefühl, in den letzten 2 Jahren, dass es sehr, sehr viel weitergegangen ist?
Ja, gut, mit meinem Amtsantritt im Januar 2021 wurde die Struktur im Verband geändert. Das heißt, wir haben jetzt eine Teilzentralisierung. Wir trainieren von Dienstag bis Donnerstag gemeinsam am Bundesstützpunkt in Linz. Nach den Olympischen Spielen konnten wir uns im Trainerteam breiter aufstellen. Das trägt jetzt die ersten Früchte oder schon länger die Früchte. Und jetzt in diesem Jahr haben wir da mit diesen 3 Grand Slam Goldmedaillen, auch mit dem Mastersieg von Michi im Dezember, ja, einfach ein Ausrufezeichen rausgehauen. Und wir hoffen natürlich, dass die Erfolge so weitergehen. Es ist aber nicht automatisch, sagen wir es mal so. Die Ansprüche sind hoch, aber eine WM ist natürlich nochmal ein anderes Level als Grand Slams.
Merkt man, dass vielleicht andere Länder Österreich jetzt viel ernster nimmt als Gegner?
Definitiv. Also ich will jetzt nicht sagen, dass man gesagt hat, dass Österreich ein Freilos ist, aber auf jeden Fall wird Österreich jetzt wahrgenommen. Viele fragen auch bei uns im Trainerteam nach, wie trainieren wir, wie ist unsere Struktur. Die Ungarn zum Beispiel haben jetzt auch ihr System umgestellt, machen jetzt genau unser System, trainieren auch Dienstag bis Donnerstag gemeinsam. Also man sieht, dass die Leute schon von rechts nach links gucken und uns wahrnehmen. Und natürlich mit dem Grand Prix, den wir jetzt in Linz ausrichten, 2 Wochen nach der Weltmeisterschaft Ende Mai, sind wir wieder auf der Judoland-Karte zu finden und das macht uns sehr stolz.
Ich glaube, ihr habt einen neuen Trainer jetzt auch, der Robert. Wie läuft es dort? Wie ist es? Was hat sich verändert?
Robert ist jetzt, glaube ich, seit letzten Jahr Juni, Juli da. Er unterstützt mich, steht mit mir, nicht neben mir, sondern mit mir auf der Matte. Ist natürlich nochmal ein anderer Input. Robert war selber ein sehr erfolgreicher Athlet für den polnischen Verband, hat dann viele Jahre in Belgien als Trainer gearbeitet, hat selber einen Sportler auch zu olympischen Medaillen gebracht. Danach in Polen auch kurz gearbeitet, bevor er zu uns gekommen ist. Und er ist einfach ja eine Bereicherung für uns, fürs Team, für die Athleten. Und wir können jetzt noch weiter individueller trainieren und das macht es natürlich aus.
Jetzt ist bei der WM, gibt es auch einen Mixed-Teambewerb. Habt ihr da schon Erfahrungen damit und wie ist das für euch jetzt, überhaupt diesen Teambewerb dabei zu haben?
Wir sind letztes Jahr bei der WM auch schon angetreten, haben leider in der ersten Runde sehr knapp verloren gegen den damaligen Ausrichter Usbekistan. Waren davor auch bei der Team-EM dabei, da haben wir einen 7. Platz belegt. Bevor ich da war, wurde auch mal Bronze erkämpft. Ich glaube in Minsk 2019, bin mir jetzt nicht ganz sicher. Unser Ziel ist, dass wir uns für die Olympischen Spiele qualifizieren im Team. Das ist keine leichte Aufgabe. Wir sind gerade ein bisschen geschwächelt in einigen Gewichtsklassen durch Verletzungen. Gerade Stefan Hege im Schwergewicht, der für uns sehr, sehr wichtig wäre. Von daher, wir haben jetzt noch ein Jahr Olympia-Quali und wir hoffen natürlich, dass einige Athleten noch auf den Zug mit aufspringen und wir dann auch im Team dabei sind.
Super. Gibt es denn da letztes Fazit, irgendwas, was du noch mitteilen möchtest zur WM, zu den Sportler, zu der Jugend?
Ja, wir haben natürlich 2 junge Athleten dabei mit Elena Denk bis 70 und Markus Auer bis 60 Kilo, die beide noch im Juniorenbereich am Start sind und dort jetzt erstmal die Erfahrung sammeln sollen bei den Senioren und ihren Hauptaugenmerk bei der Junioren-WM im, glaube August haben. Und für die ist natürlich wichtig, nah dran zu sein bei den Großen, um da Erfahrung zu sammeln. Und wir freuen uns alle schon auf die WM. Wir sind heiß, wir haben eine lange Vorbereitung vor uns und es sollte langsam losgehen. Das ist so die Stimmung.
Sehr gut, wir freuen uns. Viel Erfolg. Danke.
Spaß. Dankeschön.
Sind wir da mit Shamil Bachashvili. Haben wir schon mal gehabt im Podcast, müssen wir nicht mehr vorstellen. Hi.
Servus, grüß dich.
Eigentlich möchte ich nur fragen, du hast ein paar spannende Monate gehabt hinter dir. Wie geht's dir und was geht so ab in deinem Leben?
Ja, mittlerweile sehr gut. Es war keine einfache Zeit, aber wo es gut ausgeht, passt es wieder.
Wogen geglättet im Verband.
Bitte?
Die Wogen geglättet im Verband.
Ja, alles. Also es passt wieder alles.
Hat sich viel verändert? Jetzt habt ihr den Robert da als Trainer noch dabei. Du hast gesagt, du wirst hauptsächlich auch mit ihm arbeiten. Hat er jetzt oder bringt er diese Professionalität, die du dir gewünscht hast?
Nein, also ich habe ja schon immer gesagt, ich bin kein einfacher Typ. Ich habe sehr große Ziele und dass ich die halt erreiche, brauche ich auch viel Unterstützung. Und ja, jetzt der Robert hat mir richtig viel geholfen im Bereich der Taktik, im taktischen Bereich, da haben wir jetzt viel trainiert. Und ja, ich freue mich, dass, auf die Umsetzung, die ist richtig gut passt jetzt beim Grand Slam in Taschkent, auf das Paar ist auf.
Ja. Normalerweise frage ich die harten Fragen erst später, aber nachdem wir irgendwie schon reingestartet haben, hast du es Gott sei Dank jetzt hinter dir. Deswegen, coole neue Webseite, habe ich gestern gesehen, schaut cool aus.
Nein, ich bin ja nicht so ganz zufrieden mit der Website, bisschen, ja, mit den Bildern ein bisschen, aber die ändern wir noch kurz um.
Das glaube ich. Dort stand auch das Uchimata, dein Lieblingstechnik ist, ich habe es falsch ausgesprochen, oder?
Lala, das war schon richtig so. Ja, keine Ahnung, das ist in der Vereins-Homepage also drinnen, das ist ein Uchimata, das habe ich noch nie geworfen, aber ja.
Was ist deine Lieblingstechnik?
Katakuruma.
Was macht man?
Doch, das ist also eine tiefer Technik. Okay. Den wirft man den Gegner über die Schulter.
Okay. Für mich schaut alles gleich aus.
Ja.
Aber ich kenne mich ja nicht aus dem Judo, leider.
Nein, es kommt schon mit der Zeit. Ja. Muss da den Heim-Grand Prix in Linz auch schauen. Dann
das werde ich machen. Schauen wir mal, ob ich es dann verstehe.
Ja. Nein, es wird richtig geil.
Wäre richtig cool. Das heißt, alle einladen, das geht. Also jeder soll nach Linz kommen.
Ja, auf jeden Fall. Also so ein großes Event hat es noch nie gegeben in der Geschichte. Und solche krassen Namen auch nicht. Ich bin auch dabei. Von dem her ist die Reise schon wert. Nein, es wird richtig geil. Also ich freue mich richtig drauf. Und ja.
Ich habe vor ein paar Monaten schon Bilder gesehen vom Judo Grand Slam in Paris. Das war arg. Fette Halle, so viele Leute dort. Das ist unglaublich. Also man sieht das sehr selten. Ist das vielleicht im Linz dann auch so ähnlich?
Ich glaube, so ähnlich geht es leider nicht, weil die Halle ist viel, viel größer und dieses Paris, das Grand Slam, das ist das beliebteste Grand Slam auf der IGF World Tour. Ja, das ist auch ein großes Ziel.
Also, warum ist das so beliebt?
Ja, weil Judo hat in Frankreich einen großen Stellenwert und die haben ja auch richtig starke Kämpfer. Unter anderem den Teterina, den Schwergewichtler.
Den kenne ich sogar.
Persönlich?
Persönlich noch nicht. Aber vielleicht wird's. Was ist so das Aufregendste bei so einer WM?
Bitte, nochmal.
Was ist das Aufregendste, das Schönste bei so einer WM?
Das Coole an der WM ist halt, wie bei den Spielen, dass alle da sind. Alle bereiten sich auf das Turnier vor, weil so Grand Slam, Grand Prix, das gibt es regelmäßig. Also das gibt es ja mehrmals im Jahr. So eine WM gibt es nur einmal im Jahr. Und da bereitet sich jeder gut drauf vor und ich finde es einfach so faszinierend, wie sich die Leute drauf einstellen. An dem Wettkampftag sieht man halt den einen oder anderen Gegner, wie angespannt er ist, wie nervös er ist und das feiere ich extrem. Das keine Ahnung, das taugt mir extrem, also das liebe ich.
Machst du gern andere nervös?
Ja schon, also das ist ich würde sagen, das ist die Stärke von mir, die mentale Stärke. Dass ich halt mit allem gut umgehen kann, mit dem Druck und alles mögliche. Das habe ich von Anfang an schon können. Und ich setze mich selber nicht unter Druck. Und es sollte immer nur einen Favoriten geben bei dem Turnier, das war immer ich selbst. Und das wird auch, solange ich da bin, in dem Sport so bleiben.
Ist Trash Talk etwas, das ihr im Judo macht, oder macht ihr das eher auf andere Art und Weise?
Also ich muss ehrlich sagen, ich mag das gar nicht, halt so vor der Kamera zu reden. So immer dieselben Fragen, was sind deine Erwartungen, was willst du machen, wirst du geschlafen, was hast du gegessen? So Trash Talk, ja, in dem Sinne Trash Talk. Mir würde das schon irgendwie reizen, weil, ich weiß nicht, sie könnten mir jetzt alles fragen, von Mayweather, von der Conor McGregor, da habe ich alles studiert eigentlich. Aber ich muss ja auch nichts kopieren von denen, von dem her, ich hätte meine eigene Art und Weise, so Trash-Talk-mäßig.
Macht der PK schon spannender.
Bitte?
Macht eine PK schon spannender.
Ja, Vollgas. Ja. Und das reizt auch halt viel mehr Menschen. Wenn du so trocken runterlaberst, das interessiert gar keinen. Also das ist halt nicht so interessant, aber so Trash-Talk war nicht schlecht. Aber es geht auch nicht, im Judo geht das nicht, weil da waren ein gewisses Gas 60 Leute und wie sollen wir das machen?
Kannst nicht über jeden etwas vorbereiten zum Schimpfen.
Ich bin in 10 Tagen auch nicht fertig.
Wie ist es so, immer wieder wahrscheinlich auch den gleichen Leute zu sehen? Wahrscheinlich mit denen aus der gleichen Gewichtsklasse hat man wahrscheinlich jetzt nicht so eine gute Beziehung, oder? Oder freut man sich da trotzdem, die zu sehen? Oder ist es mehr so mit anderen aus anderen Gewichtsklassen, dass man sich da mehr freut?
Also ich muss ehrlich sagen, ich habe keine Freundschaft mit meiner Gewichtsklasse. Es gibt maximal nur Hallo, Servus. Das war's. Sonst rede ich mit denen gar nichts, weil wenn es darauf ankommt, versucht er sein Bestes mitzuschlagen, ich genauso. Und solange ich aktiv bin, möchte ich keine Freundschaften. Auch wenn es jetzt um viel geht, vor allem wenn zum Beispiel um viel Geld gehen würde, dann würde ich umso mehr das vermeiden. Aber auch wenn es jetzt nur, ja, wenn es nicht um so viel Geld geht und es geht um den Titel. Und ich möchte nicht mit einem gut befreundet sein, dann ist es für mich auch im Herzen schwer, dass ich aggressiv werde, dass ich halt konzentriert bleibe. Und ich möchte nichts über ihn wissen, über seine Probleme oder keine Ahnung, über seinen Familienstand und hin und her. Weil er ist da, um mich zu schlagen, ich bin da, um ihn zu schlagen.
Macht es dann leichter. Und du hast schon angesprochen, Geld ist auch Thema. 26.000 für den Sieg, den du dir dann ein bisschen aufteilen musst mit deiner Trainerin oder Trainer. Was würdest du damit kaufen? Oder sparst du es lieber an?
Es ist nicht das Haufen Geld mit der Inflation, genau. Ja, 20% muss man dem Trainer abgeben, dann muss man es versteuern, da bleibt eh nichts übrig. Da bleibt eh fast nichts übrig und ja, sparen. Sparen für später, nach der Karriere, weil ich muss ja studieren. Mit meinem Studium werde ich sicher nicht fertig jetzt, die nächsten Jahre. Es wird sicher ein bisschen länger dauern und da möchte ich mir halt ein bisschen Luxus leisten, in dem Sinne, dass ich sage, okay, ich lebe jetzt für 6 Monate in der Schweiz oder für 3 Monate, keine Ahnung, in London und so weiter. Und das muss man ja sich leisten können und für die Sport.
Wahrscheinlich brauchst du das Geld dann eh schon für die Studiengebühren, wenn du so lange studierst.
Nein, das wird zum Glück vom Bundesheer zahlt. Das wird alles übernommen.
Was für ein Glück.
Ja, voll.
Wie ist es beim Bundesheer? Hast du bestimmte Auflagen, die du erfüllen musst?
Gar nichts. Einfach in der Früh um 7:30 anwesend sein. Und grüßen, melden, passt schon.
Wachit, der Bruder, ist Gewichtsklasse runtergegangen. Erzähl einmal ein bisschen, wie er zu dieser Entscheidung gekommen ist.
Ja, Wachit ist generell ein krasser Typ. Der Typ ist wirklich nicht in Worten zu beschreiben. Keine Ahnung, was ihm morgen wieder einfällt, aber der ist auf die 90er aufgegangen mit kaum Gewicht und wirklich mit den Top-Leuten richtig stark kämpft. Hat er richtig gut performt und sehr knapp verloren mit den Leuten. Und dann nach einem Jahr haben wir in der Familie die Entscheidung getroffen und haben gesagt, okay, Wache, komm, geh aber auf die 31er Gewichtsklasse, heute das alles ab. Und er hat anfangs gesagt, nein, ich möchte das in den 90 machen, aber ich generell persönlich wollte ihm nichts im Wege stehen und habe gesagt, okay, Wache, einer von uns, der Bessere, fährt zu den Spielen und lass uns gegenseitig pushen und das, ja, die großen Dinge rocken. Wie zum Beispiel jetzt WM und das Ganze.
Ja, ursprünglich war ja geplant, dass ihr drei dann alle in Paris auf der Matte steht. Ja, das ist vielleicht ein bisschen schwer, oder?
Ja, leider. Schwierig. Aber wer weiß, vielleicht habe ich ja vielleicht eine Überraschung.
Wie viele interne Duelle habt ihr schon gehabt, außerhalb von der Matte? Nur du und er?
Nein, gar nichts. Also nur auf der Matte. Also
ihr habt es echt noch nie so daheim.
Nein, abseits von der Matte reden wir über was anderes. Wir reden schon über Judo, aber wir haben ja ein Leben danach, nach Judo. Und wir möchten sie auf das auch genauso vorbereiten. Ich kann ja nicht die ganze Zeit jetzt nur raffen. Das geht ja nicht.
Keine Lust, Vollzeit.
Nein, geht gar nichts. Ich studiere, er studiert. Und ja, mittlerweile sind wir jetzt nicht mehr die 10-Jährigen. In unserer Jugendzeit, muss ich ehrlich sagen, hat er seine Freunde gehabt, ich habe meine eigenen Freunde gehabt. Er hat komplett was anderes gelebt, was ich gelebt habe. Ich war mehr mit so Mopeds und mit dem Basteln und Umbauen beschäftigt und der war halt mehr als Leistungssportler tätig. Also der macht das auch schon länger, also leistungssportmäßig.
Kannst du viel von ihm abschauen?
Extrem, also von beiden Brüdern. Also ich und Wache können sie ein großes Stück Kuchen vom Kimran abschreiben im Bereich so Persönlichkeit.
Wie ist seine Persönlichkeit?
Ja, also vom Benehmen her, weil der hat das richtig gut drauf. Da sind wir halt ein bisschen weit entfernt im Vergleich zu ihm, aber jetzt nicht so übertrieben schlecht im Vergleich zu allen anderen, aber im Vergleich zu ihm das und vom Wachit, von ihm kann ich mir auch richtig viel abschneiden im Bereich mentale Stärke und auch die positive Einstellung im Leben. Egal was passiert, er ist immer positiv eingestellt und sein Tunnelblick. Also wenn er was vorhat, dann zieht er das durch. Das sagt man.
Hast du schon mal dran nachgedacht, wie das sein könnte, wenn ihr aufeinander treffen würdet, du und Wachit?
Es wird ein langer Fight. Es wird sicher kein Fahrerkampf. Das wird wirklich auf Augenhöhe und an dem Tag wird es entscheiden, wer an dem Tag hat ein bisschen Glück hat. Und ja, wir werden sie bis zum Schluss messen. Und einer muss aufgeben.
Man sagt immer, die Kämpfer, die sie am besten kennen, die machen die besten Fights. Wie glaubst du, könnte er die besiegen? Jetzt, er kennt die so gut, er hat so viele Tipps ergeben für Olympia.
Wenn ich einmal das Verlieren nachdenken würde, dann würde ich immer verlieren. Von dem her, Verlieren existiert in meinem Kopf nicht. Es zählt nur der Sieg. Und Verlieren gibt es bei mir gar nicht. Es war ja dann, ja, not my day. Und dann hacke ich das ab. Aber ich habe mich nie als der Verlierer gezählt. Ich war schon immer der Champion. Von dem her gehe ich davon aus, dass ich gewinne.
Seid ihr bei der WM in einem Zimmer, du und Wachit, oder habt ihr alle getrennte Zimmer?
Nein, wir schlafen gemeinsam. Wirklich? Ja.
Das heißt, falls er einen Kampf hätte, würdest du ihn vielleicht die Nacht wach halten oder irgendetwas machen, damit er vielleicht schlechter drauf wäre am nächsten Tag?
Nein. Ich wünsche ihm alles Gute. Also, wie gesagt, ich freue mich über seine Erfolge mehr als über meine eigenen Erfolge. Das, was wir haben, ist einfach nur die reine Bruderliebe. Wir freuen sich einfach irrsinnig drauf, dass wir halt ja, jeden Tag gemeinsam trainieren und auch, das macht uns richtig Spaß. Das ist halt so eine einmalige Sache, was wir später auch Nachwuchs erzählen können und so weiter, wie geil das da damals war und so. Das ist halt eine Zeit, die muss man halt leben und wir versuchen da jetzt nicht viel drüber zu philosophieren und halt darüber zu nachzudenken, wie war das wenn und hin und her. Bei uns einfach straight.
Was studiert Wachit?
Bauingenieurswesen.
So was Ähnliches wie du. Für mich ist alles irgendwie mit Bau.
Bei mir ist Wirtschaftsingenieurwesen, das ist eine Klasse drüber. Okay. Das ist ein bisschen aufwendiger. Beide Studien sind richtig gut, auch richtig anstrengend. Aber was ich mache, ist halt drei Namen, also Wirtschaft, Logistik und Technik. Und ich möchte halt breit aufgestellt sein, weil wer weiß, wer mich braucht. Und ich möchte in allen Bereichen bereit sein.
In Taschkent bist du Zweiter geworden? Auf Platz. Grand Slam in Taschkent, Zweiter. Wachit ist damals Fünfter geworden. Jetzt hat er sich am Rücken verrissen. Wie geht's ihm? Wie ist das passiert? Und ist er jetzt überhaupt topfit?
Kurz zum Taschkent Grand Slam. Das war unser allererstes gemeinsames Turnier in derselben Gewichtsklasse. Das. Und unser Ziel war an dem Tag, dass wir beide ins Finale kommen. Das ist gerade nicht ausgegangen. Wacht hat richtig geiles Turnier gekannt, wirklich schön geworfen, wirklich gut drauf gewesen und mal richtig bewiesen, ob man sich selber wer er ist. Und dann einen Monat später hat er gut abgeliefert beim Grand Slam in Tiflis, war richtig stark bei ihm. Jetzt geht es ihm eh gut, also das ist keine schlimme Verletzung.
Am Rücken hat er sich verrissen?
Im Kraftraum. Ich glaube, die Vorbereitung war jetzt, das Aufwärmen war nicht so gut. Da hat er sich jetzt, das hat er ein bisschen ignoriert, glaube ich. Aber ihm geht es mittlerweile schon gut. Heute hat er Behandlung und ja.
Wird schon wieder werden?
Ja, auf jeden Fall. Am 10. Mai ist er da.
Und hoffentlich fit. Bin schon gespannt, wie es wird. Hast du etwas verändert? Die Magda hat erzählt, sie hat eine Ernährungsexpertin. Hast du irgendetwas in die Richtung verändert oder neue Trainingsmethoden implementiert?
Ich war schon seit Tag 1 professionell, würde ich sagen. Also ich habe wirklich damals nichts gegessen, in keinem Bereich. Und dann am einen Tag habe ich gesagt, okay, heute bin ich Profisportler, wo viel gelacht haben. Habe ich gesagt, okay, ich werde es mir in Tokio sehen. Das war auch schon sehr hochgesetztes Ziel, dass ich dabei bin. Ich habe das einfach schrittweise abgearbeitet. Ich war schon immer professionell im Bereich Ernährung, im Bereich Krafttraining, im Bereich Judo, alles mögliche, Regeneration. Ich lebe das wirklich 24/7, was ich mache. Und ja, in welchem Bereich ich mich jetzt weiterentwickelt habe, im taktischen Bereich, weil da gibt es immer wieder mal was zum Verbessern.
Wie sehr beeinflusst die Stimmung im Team? Ist das etwas, das dir mitreißt oder das dir egal ist? Oder wie ist gerade die Stimmung auch im Team?
Ja, also die Stimmung passt perfekt. Es gibt manche Tage, da bin ich gut drauf. Dann gibt es manche Tage, wo ich schlecht drauf bin, wo ich mich halt mitreißen lasse und wo ich die anderen mitreißen. So, das passt eigentlich. Wir haben ein sehr gutes Teamklima und taugt mir extrem.
Werden da Spiele gespielt in der Freizeit oder wie schaut das aus?
Ja, ab und zu spielen wir Fußball mit den Jungs. Das war es eigentlich.
Okay. Keine Verletzungsgefahr, keine Angst vor Verletzungen im Fußball.
Wir machen das nur in der Judo-Halle eigentlich. Das ist eigentlich jetzt mit dem so ein Softball. Das ist nichts Tragisches. Mit keinem Fußballschuh nichts.
Perfekt. Ich glaube, wir haben alles. Möchtest du noch etwas sagen? Willst du irgendwelche Predictions abgeben für die WM? Scheiß Frage, aber fragt man immer gern.
Das Einzige, was ich sagen möchte, ist halt, 26. Mai ist in Linz das große Highlight. Ja, nicht verpassen. Das ist ein extrem starkes Turnier und wie gesagt, ich bin auch dabei. Und diejenigen, die dort sind, werden mich live sehen. Und ich werde richtig gut drauf sein.
Wir sehen uns dort.
Dankeschön.
Danke. Alles Gute. Das war Podcast-Folge 109 mit den Judoka Aaron Farah, Magdalena Krisakova und Jamil Borchaschwili sowie Head Coach Yvonne Snierbönisch. Die WM wird auch auf ORF Sportbus jeden Tag übertragen. Falls es Fragen gibt, meldet euch gerne wieder bei mir. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören, habt einen schönen Start in diese Woche, bleibt fit und weiterhin unschlagbar ehrlich.